Zu Gast heute Abend bei Roland Helm, der Publizist Dr. Christoph Graf. Wir sprechen über seine Joe Cocker-Biografie mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte, die im vergangenen Jahr erst erschienen ist. Wie ist der Erfolg dieses Sängers zu erklären? Was macht seine Stimme so unwiderstehlich? Wie ist es dem Musiker gelungen, der kaum eigene Kompositionen verfasst hat, den Songs anderer Interpreten einen derart eigenen Sound zu verpassen? Wie hat der Engländer seine musikalische Karriere begonnen? Und wer brachte ihn nach Woodstock?
Guten Abend, Christoph Graf, hallo.
Hallo.
Wir dürfen uns duzen, denn wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Christoph, 2014, in dem Jahr, in dem Joe Cocker 70 wurde, ist deine Biografie über ihn mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte erschienen. Hattest du als ein deutscher Biograf Informationen darüber, dass er so krank war, dass er bald sterben würde?
Nicht in dieser Härte, wie es jetzt natürlich geklungen hat, kurz vor Weihnachten. Es war bekannt, dass er krank war, dass er Krebs bekommen hat. Die Diagnose wurde ungefähr von dem Todestag, dem 22. Dezember 2014, zurückgerechnet, ungefähr 16 Monate zuvor diagnostiziert. Wenn man das zurückrechnet, war das noch zum Ende seiner damals 2013 laufenden Tournee. Und danach hat er versucht, dieses Thema eben nicht zu kommunizieren.
Er starb an Lungenkrebs, heißt es? Das scheint ja zu stimmen. War es das Rauchen oder andere Gründe?
Nun ja, das ist natürlich ein hartes Thema. Bei Joe Cocker reden wir über einen Künstler, der in den 70er Jahren natürlich alles an Substanzen zu sich genommen hat, die in irgendeiner Art und Weise lungenmäßig oder körpermäßig natürlich Schaden anrichten. Zudem war er natürlich auch sehr stark alkoholabhängig, insbesondere in den 70er Jahren. Und das hat diesen Körper einfach, sage ich jetzt einfach, mit malträtiert. Gegen diese Substanzen hat er in den 80ern und 90ern immer noch gekämpft. Aber seit Ende der 90er, Anfang der 2000er war er clean. Also so ist es nicht. Aber wenn man in Anführungszeichen, das hat man beim Recherchieren auch gemerkt, diese kleinzellige Lungenkrebsgeschichte, die wird auch noch 30, 40 Jahre, nachdem man sogar aufgehört hat zu rauchen, immer noch im Körper drin bleiben.
Kam sein Tod denn trotz alledem plötzlich?
Plötzlich, ja. Aus dem Grund, weil er tatsächlich für 2015 noch ein neues Album und sogar eine neue Tournee angekündigt hatte und er eigentlich vorhatte, um die Jahreswende, das macht er auch regelmäßig in den letzten 2, 3 Jahren der vergangenen Jahrzehnte, gerade so im Januar praktisch ein neues Album einspielen, das dann im März irgendwie veröffentlicht worden wäre. Und genau das hat er jetzt auch vorgehabt und ist leider nicht mehr passiert. Aber ich gehe davon aus, das neue Album wird trotzdem noch posthum kommen.
Weiß man was über die Beisetzung und wo, wie das drumherum war?
Nun, er hat ja die letzten 10, 15 Jahre und eigentlich schon ein bisschen länger, aber da sehr intensiv auf der Mad Dogs Ranch in Colorado, in Crawford gelebt. Und es ist kommuniziert worden, dass er eigentlich keine öffentliche Trauerfeier, wie man zum Beispiel bei Udo Jürgens gehört hat, veranstaltet haben wollte und im engsten Kreise seiner Familie beigesetzt werden wollte. Und man munkelt, es sollte irgendwo auf der Mad Dogs Ranch sein.
Also nicht in seinem Heimatland England?
Das ist so nicht geplant.
Mhm. Wird es ein Archiv geben mit seinem Nachlass? Was denkst du denn? Ich meine, anders als Paul McCartney beispielsweise hat er ja wenig Songs getextet oder mitkomponiert und auch kein Instrument gespielt. Bei McCartney ist das ja was ganz, ganz anderes. Ist da was geplant? Weiß man da was?
Es ist derzeit nicht geplant, dass ein Archiv namens Joe Cocker geplant ist, aber zumindest mal ist seine Frau Pam diejenige, die letztendlich die Hand über alles in dieser Art hat. Und es ist richtig, er hat wenig Songs selbst komponiert. Man geht von 22 offiziellen Alben aus. Darauf sind in knapp 40 Jahren, ungefähr, ja, mehr als 40 Jahren, bisschen mehr wie 40 Jahren, sind 302 Songs entstanden, die B-Seiten und Special Edition nicht mitgerechnet, aber davon hat er vorneweg 15 mitgeschrieben. Also einer seiner ganz, ganz großen Hits, einer seiner ersten Hits, nämlich Majory, eine Hommage an seine Mutter, hat er den Songtext geschrieben. Also man hat gerade in den Nachrufen jetzt sehr oft gelesen, er hat keinen einzigen Song geschrieben. Das ist einfach falsch und ein schlechtes Klischee.
SR1. Christoph, du hast Joe Cocker, so auch der Titel deines Buches, mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte schon lange als Publizist begleitet. Seit wann denn?
seit Anfang der 80er Jahre, 81, 83, das waren die ersten zwei Tourneen, die ich bei Kuka miterlebt habe. Unter anderem ein Auftritt beim Rockpalast auf der Lorelei oder aber auch, als er in Straßburg als Vorgruppe von Supertramp damals 1983 unterwegs war.
Und wie oft hast du ihn in Konzert erlebt? Wie oft?
Boah. Keine Ahnung, aber ich sag jetzt mal so 30, 40 Konzerte habe ich seit Anfang der 80er Jahre bei Kuka schon erlebt.
So alles hier so in der Gegend Südwest, Frankreich, Belgien?
War alles unterschiedlich mit dabei. Also ich habe ihn auf Montreux Jazz Festival erlebt. Ich habe ihn beim Rock am Ring Festival 1985 erlebt. Ich habe ihn in München gesehen. Ich habe ihn bei den Rock Over Germany Konzerte Anfang der 90er gesehen. Aber ich sag ganz ehrlich, die Konzerte im Saarland, die waren legendär, unter anderem das Homburger oder Homburg-Erbacher Konzert Anfang der 90er, aber auch Ende der 90er, als er First We Take Manhattan von Leonard Cohen zum ersten Mal in der Saarlandhalle gespielt hat und drei Wochen Zeitunterschied dann auch noch die Goldene Europa vom Saarischen Rundfunk bekommen hat. Also waren schon tolle Sachen. Und das letzte Konzert 2010 mit der Hard Knocks Tour war natürlich auch faszinierend.
Und auch sicher hast du ihn gesehen in sehr unterschiedlicher Form, sowohl musikalisch als auch menschlich. Stichwort Alkohol.
Richtig. Also ich muss einfach sagen, aufgrund von meiner späten Geburt, weil ich auch nur ein Kind der 60er bin, habe ich ihn in den 70ern kaum live erlebt, aber auch nicht im Interview. Aber das begann dann in den 80ern. Da muss ich sagen, in der ersten Hälfte der 80er, dann war das halt einfach noch ein Künstler, der, sage ich jetzt mal, schon gebrandmarkt von der Geschichte in den 70ern war und hat sich dann später, sage ich jetzt mal, so ein bisschen rehabilitiert. Und ich sag mal, ich habe ihn niemals besoffen gesehen. Ich habe ihn öfters einfach nur schüchtern erlebt. Er war ein lieber Mann. Er war war kein Philosoph. Keiner wie Leonard Cohen, ein Zauberer der Worte, war kein Bob Dylan, ein Meister der Worte. Er war halt einfach relativ einfach in seiner Art, freundlich, nett und war halt einfach da.
Du hast ihn auch interviewt häufig. War er denn zugänglich, offen, nett, hat er Fragen gern beantwortet?
Auch hier unterschiedlich. Ich erinnere mich da an eine kleine Anekdote vom St. Wendler oben her 1989. Damals war er aus irgendeinem Grunde nicht wirklich gut drauf und damals hatte man wirklich ganz kurz die Angst gehabt, backstage, dass er die Bühne verlässt und bis heute weiß wirklich nicht, wie jemand, oder ich konnte niemanden mehr sehen oder treffen, der in irgendeiner Art und Weise noch sagen konnte, warum das eigentlich so war. Aber er hatte tatsächlich unterschiedliche Stimmungen. Ich habe ihn einmal, ich sage jetzt mal, in einer etwas seltsamen Stimmung erlebt, bei der Ohne-Filter-Geschichte beim SWR in Baden-Baden. Da war er ein bisschen seltsam. Er war auch bei der einen oder anderen Pressegeschichte nicht immer so, ich sage jetzt mal, wortgewaltig, wie das andere Künstler sind. Er war halt eher wortkarg. Aber in den 90ern bis in die 2000er hinein absolut professionell.
Und hier haben wir einen kleinen Ausschnitt. Du hast ihn gefragt zu dem Song With a Little Help from My Friends von den Beatles, den er in Woodstock gespielt hat. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
You know, I used to sort of get into performances like and become so frenetic, you know, and sort of get so worked up doing Little Help at the end that it was like almost beyond control, you know. So I must admit, I don't find myself, I mean, I get excited, obviously, when we build, I like to do a set, a show that builds up to a crescendo.
Schön, den Meister, der leider verstorben ist, im Originalton zu hören. Aber was hat er denn gesagt, Christoph?
Über Woodstock ist er immer wieder gefragt worden und äußerte sich da in der Hinsicht auch immer selbst. Hier hat er halt einfach in der Tat gesagt, With a Little Help from My Friends war einer der letzten Songs oder der letzte Song. Und das war auch der Song, der bei Woodstock gespielt wurde, bevor dann der große Regen einsetzte. Das war auch der Song, der dann in den Film hineinkam. Und dadurch ist Woodstock, das Label Woodstock, die Marke Woodstock und damit auch die Marke Joe Cocker zu dem geworden, was es danach geworden ist bis heute. Und dazu gehörte dieser Schrei, dazu gehörte seine Performance, seine Körperbewegung etc. Und darüber spricht er und sagt halt einfach immer wieder, dass er eigentlich selbst davon überrascht war, was letztendlich in diesem Song drinsteckte und wie er diesen Song performte und dass natürlich dieser Schrei am Schluss einfach aus ihm heraus musste. Das Schönste ist, was der Welt nach Woodstock immer noch in Erinnerung bleiben wird, ist genau dieser Schrei, der für Joe Cockers Woodstock steht und der ihm danach natürlich diesen internationalen Durchbruch prophezeit hat.
SR1. Christoph, wir hörten eben gerade With a Little Help from My Friends in dem legendären Arrangement, was man erstmals in Woodstock hörte. Wer hat diesen Beatles-Song, der ja mehr so eine Hippie-Swing-Nummer war, noch von Ringo gesungen, in diesen wahnsinnigen Gospel-Blues versetzt?
Das war Chris Stanton, ein alter Buddy von Joe Cocker aus seinen Sheffielder Jugendzeiten. Und der hat halt tatsächlich diesen Song so aufgemurzt, auch mitgespielt damals in Woodstock. Und auch diesen Song in Anführungszeichen aus Joe herausgekitzelt, dass er letztendlich tatsächlich diesen Schmerz und diese Erlösung, diese Hingabe und diese Wut und natürlich auch diese Hilflosigkeit und dieser Trotz, der in diesem Joe Cocker damals drinsteckte, halt einfach musikalisch herauszukitzeln versuchte. Und es ihm auch gelang.
Dieser Song also in Woodstock im August 1969, aber Cocker hat ja schon zuvor, geboren 1944, hat Cocker schon Anfang der 60er Musik gemacht. Wie fing er denn an?
Der hat damals so mit 13, 14 angefangen in einer Skiffle-Band zu spielen. Das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er tatsächlich mit einigen Schulkameraden eine kleine Band gründete. Und zunächst war er tatsächlich auch Schlagzeuger. Aber da der Schlagzeuger in Anführungszeichen auch singen konnte, hat man ihn dann auch zum Frontmann, zum Sänger gemacht, nachdem der Sänger in dieser Jugendband verloren gegangen war. Und plötzlich war Joe Cocker Frontmann seiner ersten jugendlichen Band und daraus wurden am Anfang The Avengers und später dann natürlich nur ab 69 dann auch die Solokarriere, die man dann auch so kannte.
Also ein Jugendlicher einfach aus dem Arbeitermilieu in England, in dem Falle Sheffield, dann John Lennon aus Liverpool, Ozzy Osbourne auch aus dem Arbeitermilieu, auch aus einer englischen Industriestadt. Ist das erklärlich, wie einer so einfach sagt, boah, das singe ich doch einfach?
Nee, kann man so natürlich nicht sagen. Aber Joe war natürlich, ich sag jetzt mal von der Schule her, nicht so der am Lernen Interessierte und hatte mehr Spaß und Freude am tatsächlichen Leben. Hat eine Handwerkerlehre begonnen, die er auch abgeschlossen hat, war Gasinstallateur und dann kam halt irgendwann mal die Entscheidung, soll ich jetzt tatsächlich als Handwerker weitermachen oder soll ich in diese Entertainment-Szene einsteigen? Und er ist damals nach London gegangen, ist ins Studio von den Beatles gegangen und hat dort einfach die Beatles gefragt, hey, mir gefallen eure Songs so gut, darf ich da den einen oder anderen singen? Und John Lennon, Paul McCartney waren begeistert von seiner Stimme und haben gesagt, klar, das ehrt uns. Und so hat er es dann geschafft, sich daraus eine kleine Karriere und später natürlich eine riesengroße Karriere zu bauen. Übrigens, 1963 war Joe Cocker Vorgruppe der Rolling Stones bei einem Konzert in Sheffield. Legendäre Aufnahme.
Und 1964 habe ich in deinem Buch gelesen, wusste ich auch nicht, hatte er seine erste Platte, glaube ich, aufgenommen mit einem Song der Beatles, I'll Cry Instead. War der Mann Beatles-Fan?
Er war ein Beatles-Fan und die Beatles-Songs haben sich immer wieder durch seine gesamte musikalische Karriere durchgezogen, sei es als Coverversion auf diversen Alben oder eben auch im Live-Repertoire.
SR1. Einer der größten Hits von Joe Cocker. Ganz unerwartet, als er rauskam. Der Mann singt zumindest in der Zeile, in der Liedzeile. N'oubliez jamais, niemals vergessen. Und mein Gast Christoph Graf hat ihn dazu auch im Interview befragt. Und Joe hat Folgendes gesagt.
On the last record, when I had N'oubliez jamais, the French song, you know, I mean, I thought, well, because someone once told me never to try singing in French. He said it, a Frenchman told me this. He said, the English, when they sing in French, it is a terrible job. Don't ever do it, you know. So, I mean, like my impersonation of a Frenchman. So I was quite surprised when that one took off.
Christoph, was hat Joe gesagt?
Ja, eigentlich wurde er vorher gewarnt von einem Franzosen, dass er nicht als Engländer versuchen sollte, auf Französisch zu singen. Aber genau das war das auch, was Cocker dann auch in seiner Interpretation gereizt hat. Und er war dann am Schluss dann dennoch überrascht, dass es eigentlich ganz gut gelungen ist. Aber es ist ja kein reiner französischer Song.
Er ist ein internationaler Star, Joe Cocker gewesen, muss man ja heute sagen. Und ich weiß von Freunden aus Frankreich, dass der Song den Franzosen natürlich tierisch gut gefallen hat. Und ich glaube auch hier im Grenzgebiet Saarland, Lothringen, Luxemburg, hat es vielen auch ganz gut in den Ohren geklingelt, die mit mehreren Sprachen unterwegs sind. Uns hat die Frage erreicht von Thomas Stark aus Biskastel. Er fragt, dieses Zucken auf der Bühne, diese Luftgitarre sagen die einen, diese anderen sagen dieses leichte, epileptische, krankhafte oder wie auch immer. Oder macht der Mann einfach Show? Was ist die Erklärung für diese Bewegungen, Christoph?
Also, und damit räumen wir jetzt endlich mal dieses ewige Klischee aus dem Weg. Ich gebe zu, er sah bei seiner Performance oft aus, als würde er nach etwas greifen wollen. Nach was genau wusste man nicht, und diese vorgestreckten Hände griffen irgendwo ins Nichts. Das war übrigens auch eine kleine Anekdote von Paul McCartney, der einmal über Cockers gestikulierende Hände sagte, dass Joe einfach nur nach dem Ungreifbaren zu greifen versucht, und zwar nach dem Soul. Daraus entstand schließlich das geflügelte Wort des beseelten Joe Cocker, der die schwärzeste aller weißen Soul, Blues und Rock Stimmen und Seelen war. Aber es waren definitiv nicht epileptische Anfälle. Cocker war kein Spastiker, und er war auch kein Opfer von Kinderlähmung, und er hatte auch kein Parkinson. So viel zu den Recherchen, die ich bis dato in Anführungszeichen nachvollziehen konnte. Er wurde auch diesbezüglich immer wieder mal auch in Interviews auch von mir dazu befragt, und er sagte dazu nie irgendetwas, bestätigte nie irgendeine solche Krankheit. Aber was er sagt, es war immer der Frust darüber, nicht wirklich ein Instrument wie zum Beispiel Gitarre oder Klavier spielen zu können. Und er sagte, ich versuchte immer imaginär mit meinem Gesang ein Instrument mitzuspielen, und dadurch habe ich mich halt in diesen Songs dermaßen ausgelebt, dass ich halt eben imaginär diese Tasten eines Klaviers oder eben die Saiten einer Gitarre angezupft habe und halt eben dann, dann tatsächlich vielleicht zu dem geworden bin, was man heute halt eben Luftgitarrist nennt. Und vielleicht war er wirklich der Erfinder der Luftgitarre.
Würde ich von mir aus so gedanklich auch nachvollziehen können. Ich bin ja selber auch Gitarrist, und er war, wie du ja erzählt hast, das war mir gar nicht bekannt, ursprünglich auch Schlagzeuger. Vielleicht war das einfach diese Bewegung, die er einfach machen musste und natürlich dann letztendlich dann zum Sänger und zum ganz großen Sänger geworden ist. Bisschen zurück in seinem Leben, was ich auch sehr lange nicht wusste. Ich wusste, der Mann lebt irgendwo in den USA, aber in deinem Buch steht ja auch drin, er lebt seit den 80ern in den USA, in Colorado. Er hat 1987 die Amerikanerin Pam Baker geheiratet. Sie hat ihn nach USA gebracht, ja?
Kann man so auch nicht sagen. Man muss einfach mal hingehen und sagen, Cocker hat seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre regelmäßig in den USA getourt. Hat regelmäßig in den USA vordergründig an der Westküste gelebt und hat dort natürlich auch Freundinnen und Frauen kennengelernt. Eine seiner langjährigen Gefährtinnen war seine Freundin Eileen, die übrigens aus England stammte, von der er sich dann 1978 getrennt hat. Und mit der hat er noch einen kalten Entzug damals erfolgreich gestartet. Leider war sie auch drogenabhängig, und deswegen ist das dann alles auseinandergegangen. Und genau in diesem, sag ich jetzt mal, Morast hat er dann seine Frau Pam kennengelernt, die einfach gesagt hat, hey, du bist gar kein schlechter Kerl, komm, reiß dich mal zusammen, ich helfe dir dabei, ich bring dich wieder hoch. Und dann hat er es tatsächlich geschafft mit 81, 82, mit Jennifer Warnes, mit diesem Wahnsinnssong Up Where We Belong, tatsächlich wieder seinen internationalen Durchbruch zu schaffen. Und daran ist Pam, seine Frau, schuld, die er so 5, 6 Jahre vor der Heirat von 1987 kennengelernt hat.
Und in Colorado, da hat er dann auch Tomaten gezüchtet, stimmt das?
Auch das ist wahr. Beide haben dort sich ein schönes, nachdem sie am Anfang noch an der Westküste gelebt haben, sind sie dann nach Colorado gezogen und haben sich dort diese Mad Dogs Ranch eingerichtet. Und dort hat er tatsächlich einige Gewächshäuser, pflanzt verschiedene Sorten von Biotomaten, pflanzte an und ging natürlich auch gerne fischen. Also er hat dort wirklich ein sehr gesundes Leben geführt.
Und hier ist der Song, den du gerade erwähnt hast, Up Where We Belong. Er bekam einen Oscar in den 80er Jahren für diesen Song.
SR1.
Mein Gast heute ist Christoph Graf, Buchautor, und sein Buch, das über das wir heute sprechen, ist die Joe Cocker Biografie mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte. Up Where We Belong, das war ein Oscar, den er dafür bekam in den 80er Jahren. Davor in den 70ern, Christoph, das nennst du auch in deinem Buch der große Absturz. Was ist da passiert?
Da hat er halt eben stark unter seiner Drogensucht gelitten, unter seiner Alkoholsucht. Er wurde von seinen Managern übers Ohr gehauen. Damit hat er tatsächlich auch mit einigen was gemein, die er später auch selbst noch coverte, wie zum Beispiel eben Leonard Cohen. Er hat sein Management gewechselt, er hat seine Musiker gewechselt. Es war ein sehr, sehr unstetes Leben. Man kann es auf einen Nenner bringen und sagen, so wie er es gesagt hat, an die 70er Jahre erinnere ich mich so gut wie nicht mehr.
in den 80ern, dann sogar Konzerte in kleinen Clubs vor 200 Leuten in den USA. Ist ja schön, dass solche Clubs in den USA gibt, aber ich meine, gegenüber Woodstock 69 dann die großen Konzerte und auch im kleinen Saarland vor 3000, 4000, 5000 Leuten gespielt, dann in kleinen Clubs, aber er spielte und spielte und spielte. Eine Zeit lang sagte man, den Joe Cocker kannst du für Geld kaufen, der spielt überall dort, wo eine Steckdose ist. Das war so die Zeit, wo man noch über den Preis verhandeln konnte, aber dann in den 90ern, da kam er wieder nach oben. Christoph, war er da dann auf dem Weg zur Legende langsam?
Die Legendenbildung begann eigentlich 87, als er mit dem Album Unchain My Heart, dessen Song als Soundtrack für diesen 9,5-Wochen-Film mit Kim Basinger und Mickey Rourke verwendet worden ist. Und danach ging es eigentlich bergauf. One Night of Sin, 89, war noch eine tolle Nummer, ein Album. Und in den 90ern tatsächlich, da kamen dann die ganz, ganz großen Hits, die dann tatsächlich auf diesen Alben Night Calls, Have a Little Faith oder Organic oder auch Across from Midnight stattgefunden haben. Und später hat er auch fantastische Duets gespielt.
In den 90ern, dann hat er etwas bekommen, was du und ich, wir noch nicht haben, nämlich die Ehrendoktorwürde, die Ehrendoktorwürde der Universität Sheffield, seiner Heimatstadt. Dann 1999 war er zweimal in Saarbrücken, einmal live in der Saarlandhalle und einmal hat er die Goldene Europa hier bekommen. Großartig, super, da war ich ganz froh, dass ich das miterleben durfte. Hier auch SR1 hat ja da eine große Rolle mitgespielt und auch die Kollegen vom Fernsehen. Wir haben immer eine riesen Show da in der Saarlandhalle gemacht und da war Joe Cocker mit dabei. Und 1999, ein weiterer Meilenstein, der Weg nach oben zur Legende, Pavarotti and Friends in Modena.
SR1.
Joe Cocker und Luciano Pavarotti mit You Are So Beautiful in Modena 1999. Christoph, das ist von der CD der Song, wo Pavarotti and Friends mit mehreren Duetten drauf war, so ungefähr?
So kann man das sagen. Pavarotti hat Ende der 90er des Öfteren in Modena solche Festivals, wo Klassik und Pop zusammengewachsen sind, gegeben. Und 99 war eben auch Joe Cocker mit dabei.
Also ich hatte das Vergnügen, Pavarotti ein Jahr circa vor seinem Tod in Amsterdam mal zu interviewen, weil er nachher in Luxemburg spielt und SR1 hat das Konzert präsentiert. Das muss wohl so um 2000 gewesen sein. Und da hat er mir im Interview gesagt, dass er mehr von solchen Stimmen wie Joe Cocker und von wirklich guten, charismatischen Rocksängern hält, als von schlechten Opernsängern. Also erklärlich, warum der große Pavarotti mit dem auch großen Joe Cocker gesungen hat. Die 2000er Jahre, auch ein großes Kapitel natürlich in deinem Buch, wo du natürlich auch viele historische Fakten drin hast. Da ist mir eines aufgefallen. Ich dachte, der Mann war schon lange trocken. 2001 schreibst du eine Kapitelüberschrift, der letzte Drink in Colorado. Was ist da passiert?
Da hat er aufgehört zu trinken und auch aufgehört zu rauchen. Man hat plötzlich gemerkt, da war er mit auf Tournee, dass er plötzlich den ein oder anderen Drink ausschlug, dass die Zigaretten, die gekauft worden sind, einfach nicht mehr aufgeraucht worden sind. Er hat einfach einen Schalter umgelegt und hat aufgehört zu trinken und zu rauchen.
2002 Party im Buckingham Palace. Hat die Queen ihn dann auch irgendwie so in ihr Herz geschlossen?
Nee, das hatte mit diesem 50-jährigen Thronjubiläum der Queen damals zu tun, wo im Buckingham Palace dann auch ein ganz großes Open-Air-Festival stattgefunden hat mit sehr vielen Rockgrößen, wie zum Beispiel Queen. Brian May hat da auf dem Dach des Buckingham Palace gestanden und hat gerockt. Paul McCartney war mit dabei und am Schluss gab es dann tatsächlich auch noch ein Medley mit allen Stars und Joe Cocker war natürlich mit dabei.
Das war 2002 und fünf Jahre später, 2007, der Ritterschlag. Das musste wohl sein, ja?
Das musste so sein. Es gibt sehr viele, die es zum Beispiel nicht verdient haben, Ritter zu sein. Joe Cocker, meines Erachtens nach, hat es verdient. Und da gab es dann tatsächlich dann den Ritterschlag, ja.
Shelter Me von Joe Cocker jetzt. Du hast diesen Song ausgesucht. Warum ist er dir so wichtig?
Weil er einfach rockt.
SR1.
Christoph, du schreibst in deinem Buch 2013 68 Live-Shows mit 69 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod. War er denn da noch gut drauf?
Ja, er war noch gut drauf. Seine Stimme war noch wunderbar, seine Konstitution war noch wunderbar und er war eigentlich in dieser Verfassung, in der er immer war, nämlich in der des immer wieder Aufstehens und das Leben zu durchkämpfen.
Am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, wir hatten hier auch SR1 Abendbrot, die Sendung, kommt die Meldung rein in die Sendung, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Wir haben diese Biografie auf dem Tisch liegen. Leider ist der Autor, der heute da ist, nicht zu Gast, wäre eine Stunde gewesen, in der man Gänsehaut bekommen hätte, wenn man nicht durch diese Stimme sowieso Gänsehaut bekommt. Joe Cocker ist tot, er ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Christoph, du bist der deutschsprachige Biograf. Dein Buch ist das derzeit aktuellste auf dem deutschen Buchmarkt. Was bleibt von diesem Mann?
Ich denke, es bleibt sehr viel, nämlich die Tatsache, dass er im kollektiven Gedächtnis bleibt. Er hat sehr vieles gemacht. Er hat 302 Songs aufgenommen. Er hat 22 Alben eingespielt. Es gibt über 1000 Coverversionen von ihm. Darüber hinaus ist sein Schrei und all seine Songs und auch die Interpretation von Songs wie You Can Leave Your Hat On oder auch eben ja Night Calls einfach Wahnsinn. Und ich denke, wenn wir im Sommer irgendwann wieder mal hören Hot Town, Summer in the City, Back of My Neck, Getting Dirty and Gritty, Being Down Isn't a Pity, Doesn't Seem Around, A Shadow in the City, dann werden wir merken, wer da jetzt letztendlich fehlt. Wir werden ihn nie vergessen.
Wir werden ihn vermissen. Eine großartige Stimme. Christoph Graf war heute zu Gast in SR1 Abendrot. Wir sprachen über seine Joe Cocker Biografie mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte. Mein Name ist Roland Helm. Ich wünsche noch einen guten Abend. Und hier ist natürlich noch ein Song von Joe Cocker, Night Calls.
SR1 Europawelle, Abendrot.